Wir haben einen studierten Arzneimittelfachmann. Warum überweist der Arzt nicht an den Arzneimittelfachmann die Fragen, für die er eigentlich ausgebildet ist, und benutzt dessen Kompetenz, um auch selber eine bessere Arbeit abzuliefern? Also ich glaube, wenn man das so sieht, dann wird ganz deutlich, die Hilfe oder die Unterstützung des Apothekers für den Arzt im Rahmen Medikationsberatung, Medikationsmanagement, kann doch sehr zielführend sein und qualitätsgesichert.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Welche Projekte treibt die Kommission Apotheke in der Diabetologie voran? Wie können Apotheken Menschen mit Diabetes helfen? Und sind die Angebote der Apotheken überhaupt bekannt? Wie entstehen Lieferengpässe? Und was tun Apotheken, um die Medikamente trotzdem zu beschaffen? Manfred Krüger ist Apotheker, hat bis vor kurzem 2 Apotheken in Krefeld geführt und setzt sich seit vielen Jahren für eine gute pharmazeutische Betreuung von Menschen mit Diabetes ein. Und das nicht nur in den eigenen Apotheken, sondern auf ganz vielen Ebenen. Ich nenne hier mal nur als Beispiel die Kommission Apotheke in der Diabetologie, eine gemeinsame Kommission der Deutschen Diabetesgesellschaft und der Bundesapothekerkammer. In der DDG engagiert sich Manfred Krüger außer in der Kommission, in der AG Prävention und in der AG Diabetes, Umwelt und Klima. Das war jetzt schon eine ziemlich lange Vorstellung und dabei habe ich noch gar nicht alles erwähnt, aber wir wollen es jetzt erstmal dabei belassen. Ich bin Nicole Finkenauer, bin Redakteurin bei der Diabetes-Zeitung und eine der Hosts von O-Ton Diabetologie. Und ich heiße Sie, Herr Krüger, sehr herzlich willkommen bei O-Ton Diabetologie.
Ja, hallo Frau Finkenauer. Schön, dass wir die Gelegenheit haben, über dieses Thema zu sprechen, denn die Apotheker stehen ja nicht immer so im Fokus und sind aber doch tägliche Kontakt mit den Patientinnen und Patienten. Insofern schön, dass wir reden können.
Ja, finde ich auch. Lieber Herr Krüger, die Bundesapothekerkammer und die DDG kooperieren ja schon ganz lange. Ich habe gelesen, seit 1998 gibt es die Kommission oder eine Kommission, in der beide Berufsgruppen zusammenarbeiten. Und heute heißt die Kommission Apotheker in der Diabetologie BAK-DDG. Und Sie sind ja selbst auch schon lange Mitglied in der Kommission. Warum ist denn eine solche Kooperation sinnvoll?
Ja, Sie hatten schon erwähnt jetzt, dass diese Kommission schon relativ lange arbeitet. Das ist jetzt schon über 25 Jahre und ist ganz spannend, wie die entstanden ist. Denn regional und dann auch bundesweit kam die Forderung von den Patientenverbänden, von den Menschen mit Diabetes selber. Hör mal, Apothekerinnen und Apotheker, ihr müsst einfach mal intensiver und kooperativer zusammenarbeiten, um die Versorgung damals noch auch wirklich bruchstückhaft zu verbessern. Und das haben wir uns zu Herzen genommen. Der Professor Amon, damals Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft, hat dann 1998, also schon wirklich sehr lange her, die Initiative ergriffen. Und das führt zu dem regelmäßigen Austausch zwischen Ärzten und Apothekern, um eben die Beratung, die Betreuung und auch die Versorgung der Menschen mit Diabetes zu verbessern. Am Anfang war so die Rollenaufteilung wichtig. Was macht der Arzt, was macht der Apotheker, wie kooperieren die miteinander? Und das war auch nicht so ganz klar. Wenn man es einfach sagen soll, worauf haben wir uns geeinigt? Der Arzt ist für die Diagnose und die richtige Therapie zuständig, das ist klar. Und die Apotheke erklärt die Arzneimittel und Hilfsmittel, zum Beispiel wie Pens, und hilft dem Patienten, sie richtig anzuwenden. Und beide sollten sich darüber verständigen und miteinander sich austauschen. Ich glaube, das ist eine gute Lösung für alle drei Seiten.
Und anscheinend ist es ja so, dass es aber immer noch Redebedarf besteht, sonst hätte man ja irgendwann die Kommission wieder abgeschafft sozusagen. Also es hat sich dann bestimmt verlagert so ein bisschen, was die Themen angeht, um die sich die Kommission kümmert. Ich würde jetzt erstmal gerne einen Blick auf den Alltag werfen und wissen, wie können denn Apotheken Menschen mit Diabetes und vielleicht auch den Arztpraxen und den Diabetesteams helfen? Wie sieht das so im Alltag aus?
Wenn man die Diagnose Diabetes bekommt, eigentlich egal in welchem Alter, dann ist es immer ein entscheidender Einschnitt in das persönliche Leben. Und es ist auch klar von Anfang an, Das ist eine chronische Erkrankung, die nicht geheilt werden kann und wo bis heute leider und wo eben eine kontinuierliche Betreuung da sein muss. Viele Fragen am Anfang von den Menschen mit Diabetes, die die Diagnose bekommen haben, aber dann auch später im Laufe der gesamten Therapie. Und jeder und jede wünscht sich dann eine kompetente Beratung und Begleitung, sodass man sich sicher fühlen kann mit seiner Krankheit und auch gut leben kann. Und erfahrungsgemäß ist in der Arztpraxis nur eine begrenzte Zeit. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Gerade im Augenblick denken Sie an die Situation im Bereich der Hausärzte, aber auch der Fachärzte. Ich will gar nicht die Terminnot nur nennen, sondern selbst wenn man da ist, kriegt man natürlich mit, wie angespannt das alles ist. Und deshalb ist es wirklich sinnvoll, dass in der Apotheke die Menschen einen zweiten Heilberuf finden, der sich mit der Krankheit, aber auch mit den Therapiekonzepten, zum Beispiel mit den Arzneimitteln, sehr gut auskennt und zielgenau und individuell unterstützen kann, beraten kann, mit einem reden kann. Da kann man mal die Fragen und Nöte loslassen. Und um eine kleine Spitze loszuwerden noch, da reicht es eben nicht, Herr Jauch, die Karte dran zu halten und irgendetwas nach Hause geliefert zu bekommen, sondern da wünscht man sich eine Person, die auf die persönlichen Dinge eingeht.
Das habe ich auch schon gedacht bei der Werbung, ne? Also mit der Karte allein ist es ja dann doch oft nicht getan. Wenn Sie jetzt mal so zurückdenken an Ihre Tätigkeit, was waren denn so die Anliegen, mit denen Menschen mit Diabetes in die Apotheke gekommen sind? So was kam besonders häufig vor zum Beispiel?
Natürlich immer in den Situationen, wo etwas Neues kommt. Das ist ganz am Anfang. Wie gehe ich jetzt überhaupt mit meiner Krankheit um? Also ich kann Ihnen da mal ein Beispiel nennen, dass eben vor längeren Zeiten noch ein sehr striktes Verhaltens- und Essregime den Patienten vorgegeben worden ist und sie irgendwo in ihrem persönlichen Leben damit gar nicht klarkamen. Sie leben ja nicht meistens alleine, sondern in der Familie, sollte das jetzt extra kochen und all diese Dinge. So, da war mein Rat immer aus der Apotheke, machen Sie doch für eine gewisse Zeit, wenn im Augenblick kein hohes Risiko besteht, mal alles so, wie Sie es sonst auch vorher gemacht haben, denken Sie darüber nach und messen Sie. Und sehen dann, welche Lebensmittel zum Beispiel oder welche Bewegungsangebote verändern Ihren Blutzucker wesentlich und welche nicht. Und da waren die Patienten sehr dankbar, weil sie nach kurzer Zeit von sich aus dann einen Überblick hatten, was ist gut für mich und was ist weniger gut für mich und wie kann ich mich selber verhalten, damit das positiv ausgeht. Und das Zweite, um als Schwerpunkt zu sagen, sind natürlich die Medikamente. Welche Medikamente bekomme ich, mit welchen Nebenwirkungen muss ich rechnen und Ähnliches.
Das ist schon mal ein gutes Stichwort für die nächste Frage, denn im Juni 2020 hat sich ja was geändert. Seitdem dürfen Apotheken bestimmte pharmazeutische Dienstleistungen anbieten, um die Arzneimitteltherapiesicherheit zu verbessern. Und diese Dienstleistungen werden dann auch über die Krankenkassen abgerechnet. Dazu gehört auch die Medikationsberatung bei Polymedikation. Und das ist ja wirklich für viele Menschen mit Diabetes interessant. Da nehmen ja viele doch einige Medikamente am Tag ein. Was wird denn dabei genau gemacht und brauchen Apothekerinnen und Apotheker dafür eine besondere Qualifikation oder macht das jede Apotheke?
Ja, Sie sprechen da einen Punkt an, der auch in unserer Kommission immer wieder gefordert worden ist, dass in der Apotheke die Medikation eigentlich zusammenläuft. Bekannt ist ja, dass die Abstimmung zwischen den Ärzten nicht immer zeitgenau so gut funktioniert. Da gibt es den Facharzt, der bestimmte Medikamente aufschreibt. Ich gebe nur ein Beispiel, ein Orthopäde, der bei einer Gelenkentzündung zum Beispiel ein Cortison spritzt oder einsetzt, ohne den Patienten manchmal zu fragen, welche Auswirkungen oder ihn zu beraten, welche Auswirkungen dieses auf seinen Diabetes hat. Und der Patient wundert sich, dass er eigentlich nichts falsch macht und sein Diabetes plötzlich völlig anders sich entwickelt, was die Werte betrifft, als er das vorhergesehen hat. Was soll er dann machen? Also hier merkt man einfach, dass der Diabetes nicht eine zuckerspezifische Erkrankung ist, sondern eben viele andere Bereiche Einfluss und Auswirkungen auf den Diabetes haben. Und wo dann eben gerade bei einem Menschen, der viele Medikamente einnimmt und Das ist ja bei Menschen mit Diabetes im höheren Alter in den allermeisten Fällen so vorhanden, muss hier eine Überprüfung stattfinden. Und Sie hatten schon erwähnt, es war zwar immer die Aufgabe des Apothekers, über die Wechselwirkungen und Nebenwirkungen der Medikamente Bescheid zu wissen, aber hier ist nochmal eine besondere Schulung erfolgt. Das heißt, die Apothekerinnen und Apotheker, aber auch die pharmazeutisch-technischen Assistentinnen brauchen eine spezielle Schulung, um hier eine Medikationsanalyse und dann ein Medikationsmanagement, das, was Sie sagten, Medikationsberatung, dann auch vernünftig machen zu können. Die Apotheke sieht, Sie hatten nach, wie läuft so etwas? Die Apotheke bittet die Patientin oder den Patienten, die gesamte Medikation mitzubringen. Die wird dann gemeinsam angeguckt und dann entstehen auch schon die ersten Überraschungen. Denn der Patient hat ja nicht nur verschriebene Medikamente vom Arzt, sondern kauft sich auch selber Medikamente. Und da kommen natürlich die einen oder anderen Medikamente zum Vorschein, die auch auf die Wirkung und Therapie des Diabetes Einfluss haben und wo man dann gemeinsam besprechen kann, wie diese Situation dann gehandhabt wird. Entdeckt werden auch sogenannte Medikamentenkaskaden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Patient Nebenwirkungen spürt. Denken Sie bitte da zum Beispiel als Beispiel an jemanden, der Metformin einnehmen muss, Gras am Anfang, und der bekommt Magen-Darm-Probleme. Eigentlich eine relativ häufigere auftretende Nebenwirkung von Metformin. Dieses Medikament jetzt abzusetzen, wäre sicher nicht die richtige Lösung. Also kommt der Patient in die Apotheke und erwartet ein Magen-Darm-Mittel. Wenn der Apotheker nicht genau nachfragt, ist nicht klar, dass das die Nebenwirkung der Diabetes-Therapie ist. Und hier zu überlegen, dosiert man etwas langsamer hoch oder gibt es andere Möglichkeiten der Therapie, die vielleicht die Nebenwirkungen reduziert oder vielleicht ganz zunichte macht. Das sind dann die Fragestellungen, die mit dem Arzt zusammen besprochen werden. Es geht immer ein Bericht an den Arzt, sodass der Arzt auch sehen kann, was ist besprochen worden. Manchmal auch mit dem Vorschlag verbunden. Ansonsten, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, Diagnose und Therapie ist Sache des Arztes, ist er dann in der Verantwortung, die Therapie entsprechend anzupassen.
Und treten Apotheker und Arzt auch manchmal dann wirklich in Kontakt, also jetzt über diesen Brief hinaus, dass wirklich ein Gespräch stattfindet? Geht das überhaupt oder läuft das dann doch immer alles über den Patient, der, sagen wir mal, Botschaften hin und her trägt?
Sie sprechen da einen wirklich wunden Punkt an. Ich glaube, da haben leider Apotheken die gleiche Erfahrung wie die Patientinnen und Patienten. Sie rufen in der Arztpraxis an, da ertönt eine mechanische Stimme. Schön, dass Sie angerufen haben. Wenn Sie Glück haben, 17 Minuten später geht auch dann jemand ans Telefon. Wenn Sie Pech haben, ist die Zeit abgelaufen und man bittet Sie freundlich nochmal anzurufen. Sie können sich vorstellen, dass das keine Methode ist, die in der Kommunikation Arzt-Apotheke oder Apotheke-Arzt wirklich funktionieren kann. Wir haben also kein rotes Telefon oder eine Hotline, wo wir dann direkt mit dem Arzt sprechen könnten. Ich denke mir, wir werden nachher uns nochmal darüber unterhalten, wie elektronische Systeme diese Kommunikation wesentlich verbessern könnten. Also ich denke mal, da sind wir noch am Anfang und im Augenblick fällt wirklich diese Kommunikation sehr schwer und läuft primär über den Patienten. Ausnahme sind akute Probleme. Wenn also beispielsweise in der Apotheke festgestellt wird, dass der Patient bestimmte Arzneimittel nicht einnimmt und relativ kritische Werte hat, dann muss eine Kommunikation stattfinden. Übrigens immer mit Einverständnis des Patienten. Das wird nie über den Patienten selber hinweg gemacht, einfach so selbstverständlich, ich rufe mal eben Ihren Arzt an, sondern der Patient muss natürlich seine Zustimmung geben und sagen, ich fände es schön, wenn Sie mit dem Arzt das besprechen könnten, damit wir dieses Problem lösen.
Und gibt es denn vielleicht schon Untersuchungen oder sogar Studien, die zeigen, wie sich diese Einführung der Medikationsberatung auswirkt? Also müsste ja eigentlich positiv sein, ne?
Ja, sehr positiv. Also wir haben schon im Vorfeld Studien mit einer hohen Evidenz gemacht. Sie können sagen, dass im Schnitt bei jeder Medikationsberatung der Medikationsplan sich um ein Medikament reduziert. Das ist noch nicht eine Qualität an sich, aber zeigt den Weg, dass hier, wenn überprüft wird, doch eine ganze Menge Dinge auffallen. Und auf den Diabetes bezogen. Wir haben eine größere Studie mit Jugendlichen, Typ-1-Diabetikern gemacht, wo Arzt und Apotheke gemeinsam beraten und betreuen. Wir konnten den HbA1c, also diesen Langzeitblutzuckerwert, bei diesen Jugendlichen um 1% senken. Jeder, der so ein bisschen die Medikationssituation sieht und weiß, wie viel Insulin oder sonst andere Medikamente eingesetzt werden müssten, um 1% Senkung HbA1c hinzubekommen, der weiß, dass das eine hohe Effektivität dadurch hat. Und damit zeigt sich eine gemeinsame Betreuung und für die Patientinnen und Patienten Ansprechpartner, auch in der Apotheke, hat große Vorteile.
Ja, das sind ja wirklich enorme Verbesserungen. Und jetzt wird ja gerade die elektronische Patientenakte eingeführt. Welche Rolle könnte die denn vielleicht auch künftig spielen? Also, und kann denn auch Apothekerinnen und Apotheker diese elektronische Patientenakte einsehen? Also mit Einverständnis des Patienten dann natürlich. Ist das vorgesehen?
Das ist schon wieder so ein Punkt, wo man deutlich sagen könnte, unbegreiflich, wirklich unbegreiflich. Zu gleichen Zeiten, wie die Kommission ihre Arbeit aufgenommen hat, haben wir eigentlich an elektronischen Systemen gearbeitet, die genau das möglich machen. Das heißt, wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren an dieser Möglichkeit, eine gemeinsame Plattform zu haben, elektronische. Und das war auch schon so lange möglich. Also ist eigentlich völlig unverständlich, warum in Deutschland es so lange gebraucht hat, bis wir diese elektronische Patientenakte haben oder die Möglichkeit haben. Und ich bin ein großer Befürworter. Der Patient behält das Recht in der Hand. Er kann eben entscheiden, wer da reingucken will und darf und wie viel. Aber der Apotheker oder die Apothekerin sind beteiligt. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, dieses zu nutzen. Ich gebe Ihnen auch da nochmal ein schnelles Beispiel. Wir haben in einer engen Kooperation mit einem Altenheim in der Versorgung auch von vielen Diabetikerinnen und Diabetikern eine gemeinsame Plattform gehabt, wo wir als Ärzte, Apothekerinnen, Apotheker und Patienten und Pflegepersonal auf die gleichen Werte, die gleiche Medikationsplan, die gleichen Informationen gucken konnten. Zeitgenau, also praktisch mit der Einverständnis des Patienten. Die Verbesserungen, die dadurch erreicht worden sind, sind gigantisch. Also wir haben zum Beispiel in diesem Altenheim die Krankenhauseinweisung um 30% im ersten Jahr gesenkt. Also die Möglichkeiten, die sich da eröffnen, sind sehr, sehr groß. Natürlich verstehe ich auch, der Datenschutz muss gewährleistet sein. Das müssen technische Systeme sein, die das gewährleisten. Aber dann ist es eine riesengroße Hilfe für alle.
Ja, genau, kann ich mir auch vorstellen. Also, und auch wirklich erstaunlich, dass das so lange gebraucht hat. Sobald man ja irgendwie in dem Bereich ein bisschen arbeitet und das begleitet, merkt man ja, wie lange das jetzt sich hingezogen hat.
Noch vielleicht als eine Ergänzung. Wir haben bei mir auch in den Apotheken häufig Medikationspläne, die Patienten mitgebracht waren, überprüft. 90% der Pläne waren falsch. Das heißt mit anderen Worten, ein elektronisches System, was ständig aktualisiert wird, gibt da auch viel mehr Sicherheit für den Patienten. Wenn ich dann frage, warum, was steht, hier steht, Sie nehmen abends eine Tablette. Ja, ich habe mit dem Doktor telefoniert, er hat gesagt, ich soll doch lieber eine halbe nehmen. Er sagt, das steht hier aber gar nicht im Medikationsplan. Das wollen wir später eintragen. Wie soll ein anderer Arzt zum Beispiel dann sich einen Überblick verschaffen oder bei einer Krankenhausanweisung, wie viele Medikamente wirklich genommen werden, wenn der Patient diese Aussage gar nicht treffen kann vielleicht? Also ich denke mal, schnell auf ein elektronisches System zurückzugreifen, bringt wesentlich mehr Sicherheit.
Und das elektronische Rezept, das es ja jetzt auch schon seit einiger Zeit gibt, was spielt das für eine Rolle?
Naja, das ist natürlich für den Patienten mit diesem Papier hin und her tragen und differenzieren und so weiter eine Erleichterung, ist auch für uns eine Erleichterung, aber kommt ja Stück für Stück jetzt, aber es spielt eine große Rolle, weil damit ja, wenn Sie so wollen, genau die richtigen Werte, beispielsweise Dosierung, Menge, automatisch in der Akte auftauchen. Also der Patient sieht dann auch in seiner Patientenakte genau das Medikament, was er auch in der Apotheke bekommen hat. Mit Firma, mit, wenn Sie so wollen, Farbe und Teilbarkeit und so weiter. Und nicht irgendetwas, was vielleicht durch den Rabattvertrag in der Apotheke dann ausgetauscht worden ist und einen etwas anderen Namen hat oder eine etwas andere Farbe oder wie auch immer. Also ich denke mal, diese Verbindung von elektronischem Rezept und Patientenakte ist das, was uns wirklich dann weiterbringt.
Ist das eine der Hoffnungen, die Sie haben, wenn Sie an die Digitalisierung denken? Und ja, welche Erwartungen und Hoffnungen haben Sie vielleicht noch? Wie geht's weiter?
Ja, also einmal, ich denke mal, jetzt sind die Mehrinformationen. Man kann ganz anders das Gespräch mit den Patientinnen und Patienten führen. Sicherheit hatte ich schon mehrere Male genannt. Und was ich noch nicht genannt habe, ist, dass es parallel geschaltet ein Informationssystem zwischen Arzt und Apotheke gibt. Also wenn Sie so wollen, eine Möglichkeit, digital dem Arzt eine Nachricht zu schicken, die er sich dann irgendwann zwischendurch mal angucken kann und dann auch eine entsprechende Rückmeldung geben kann. Das entbindet uns von diesem ganzen Papier, Telefonwahnsinn und anderen Dingen. Also direkte Kommunikation zwischen Arzt und Apotheker, vor allen Dingen in kritischen Situationen.
Kommen wir nochmal zurück zu den Angeboten, die Apotheken bereithalten, also auch für Menschen mit Diabetes im Besonderen. Sind denn diese Angebote überhaupt genügend bekannt bei den Menschen mit Diabetes selbst und auch vielleicht bei den Diabetes-Teams, dass die eben darauf aufmerksam machen könnten? Gehen Sie mal hier zur Medikationsberatung oder so, oder wie ist da so der Wissensstand?
Ja, leider nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich erwarte auch hier mehr von den Krankenkassen, die ihre Mitglieder gezielt darauf aufmerksam machen könnten. Denken Sie an, die sehen ja selber, welche Menschen verschiedene Erkrankungen haben, Polymedikation, also viele Medikamente einnehmen. Sie könnten die ja gezielt anschreiben, zum Beispiel. Erfahrungsgemäß sind die Menschen, die es mal ausprobiert haben, die sind ganz begeistert. Also ich weiß das sowohl von den Pflegekräften, für die wir dann regelmäßig das gemacht haben, in den alten Einrichtungen oder Behinderteneinrichtungen, also Menschen mit Einschränkungen, aber genauso auch die ambulanten Patienten, die in die Apotheke kommen, die gesagt haben, jetzt weiß ich endlich mal, welche Medikamente eigentlich, Sie kennen vielleicht die andere Bemerkung. Also morgens nehme ich 2 weiße, mittags eine rote und abends 2 blaue. Ja, was ist das denn eigentlich genau? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, wofür die sind. Und wenn man dann mal gemeinsam diese ganzen Medikamente durchgeht, dann ist da eine völlig andere Situation gegeben. Sie haben die Arztpraxen angesprochen. Wenn die Kommunikation gut ist, dann wird auch darauf hingewiesen, und dann begreift das Team als auch der Arzt als sinnvolle Unterstützung. Leider gibt es aber immer noch so eine Art Konkurrenzdenken, wo man dann meint, ärztliche Leistungen würden von der Apotheke übernommen, vergütet und der Arztpraxis würde etwas verloren gehen. Ich hatte eben so deutlich gesagt, wie die Arbeit in der Arztpraxis im Augenblick läuft. Fachkräftemangel, Zeitdefizit und so weiter. Auch da fehlt mir jedes Verständnis. Also ich denke mal, man sollte doch eigentlich auch im Sinne der Patienten froh sein, wenn kompetent, qualifiziert solche Dienstleistungen übernommen werden und dass man da eben gut zusammenarbeitet. Wenn die Kommunikation dann noch stimmt, wo ist eigentlich das Problem?
Also wäre das ein bisschen ein Appell an die Krankenkassen, aber vielleicht auch an die Praxen, da ein bisschen mehr Werbung zu machen oder das eben bekannter zu machen? Oder versuchen die Apotheker das auch selbst?
Ja, also wir versuchen das auch selbst mit Handzetteln, mit konkreter Ansprache der Patienten und natürlich auch über die DDG, Deutsche Diabetesgesellschaft, dass eben hier die Allgemeinärzte und auch Fachärzte, Diabetologen immer wieder über die Kommission darüber informiert werden, welche Möglichkeiten in der Zusammenarbeit da bestehen.
Jetzt finde ich ja ganz interessant, dass es für Apothekerinnen, Apotheker und auch für PDAs spezielle Fortbildungen im Bereich Diabetes gibt. Vielleicht können Sie da kurz was dazu sagen und auch, vielleicht wissen Sie auch, wie viele Menschen sich schon haben fortbilden lassen in diesem Bereich.
Ja, die gibt's jetzt schon von unserer Kommission, ist das Curriculum entwickelt worden, gibt's jetzt schon über 25 Jahre und das wird ständig im letzten Jahr ist das nochmal aktualisiert worden, das Curriculum. Also da ist eine ganze Menge gemacht worden. Das Curriculum, also die Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung, sie betrifft sowohl die Erkrankung und die Fortschritte in der Therapie. Wichtig, weil im Bereich Diabetes ja sich sehr viel in den letzten Jahren getan hat, viele neue Medikamente dazugekommen sind. Denken Sie an die Entwicklung der Technik in den letzten Jahren. So, also die Diabetes-Medikamente, die Therapiekonzepte, die Anwendung der medizinischen Hilfsmittel wie Pens, aber auch Pumpen und Ähnliches, all das kommt in dieser Fortbildung vor und ist für uns natürlich eine Freude, dass über 5000 Apothekerinnen und Apotheker diese Fortbildung schon gemacht haben, alle qualifiziert sind. Das nochmal, das ist nicht die Fortbildung, um die Medikationsberatung zu machen. Das ist nochmal eine separate, sondern es ist eine gezielte, zertifizierte Fortbildung im Bereich Diabetes. Und die Zahl spricht für sich. Also hier ist doch schon eine große Abdeckung in ganz Deutschland von qualifizierten Apothekerinnen und Apothekern. Und die gleiche Fortbildung, etwas anders strukturiert, vor allen Dingen mehr in die technische und andere Beratung, gibt es auf PTAs. Da habe ich leider keine Zahlen, aber ich denke mal, das wäre ungefähr die gleiche Größenordnung, wo die Fortbildung da gemacht worden ist.
Und woran lässt sich dann so eine Apotheke erkennen? Gibt es da irgendwie ein Schild an der Tür oder irgendwas, wo man dann sehen kann, hier ist jemand, der extra fortgebildet ist im Bereich Diabetes?
Wir haben das befürwortet. Die Apotheke kann auch in ihrem Internetauftritt das herausstellen. Allerdings muss man sagen, und jetzt wird es komplizierter etwas, die Personen sind zertifiziert, nicht die Apotheke. Wenn jetzt aus dieser Apotheke die Person, die zertifiziert, qualifiziert ist, wechselt, dann gibt es natürlich eine gewisse Probleme. Das müsste eigentlich kontrolliert und überprüft werden. So haben wir gesagt, es wäre sinnvoller, jetzt nicht ein Schild an die Apotheke zu machen, das vielleicht falsch hinweist, sondern eben im Internetauftritt die Apothekerinnen und Apotheker vorzustellen, die über diese bestimmte Qualifikation in der Apotheke verfügen oder allgemein zu sagen, wenn man das nicht persönlich machen will, dass das vorhanden ist. Stellen Sie sich bitte vor, das Gleiche gibt es auch im Bereich Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Sie würden dann so vor einem Apotheke stehen, da stehen nur noch Schilder und Sie würden sich fragen, Moment mal, bin ich hier richtig? Also insofern ist schon sinnvoll zu sagen, die Person ist qualifiziert, die Apotheke zeigt das und das ist dann auch für den Patienten die richtige Information.
Vielleicht nochmal, um es ganz konkret zu machen, wenn man dann als Mensch mit Diabetes da eintritt, dann kann man erwarten, dass die Leute sich in der Technik auskennen, aber auch in den spezifischen Medikamenten natürlich dann.
Auf jeden Fall. Sie können also, um das auch mal deutlich zu machen, ich bin ja selber auch an der Uni Lehrbeauftragte für Diabetes in diesem Bereich, dass auch die Studentinnen und Studenten und auch die Kolleginnen und Kollegen in der Fortbildung ständig im Bereich Diabetes fortgebildet werden, auch wenn sie nicht diese extreme Qualifikation haben, ne? Das ist ja eine aufwendige Sache, sich da zu zertifizieren. Aber auch in den ganz normalen Fortbildungen, so nenne ich sie jetzt mal, zu Neuerungen im Arzneimittelbereich spielen die Diabetesmedikamente immer eine große Rolle.
Und von was ja so die Diabetesmedikamente in letzter Zeit auch von sich reden gemacht haben, sind ja durchaus Lieferengpässe, ne? Also man denkt an Insulin, da gab es ja ich glaube, letztes Jahr Lieferengpässe oder auch eben dann bei den GLP-1-Rezeptoragonisten. Und da haben natürlich die Leute vor Angst, haben vielleicht sogar schon Erfahrungen damit gemacht. Wie kommt es denn eigentlich zu solchen Lieferengpässen?
Ja, also von Lieferengpässen sprechen wir, wenn Medikament mindestens 2 Wochen nicht zur Verfügung steht und teilweise auch nicht abzusehen ist genau, wann es wieder zur Verfügung steht. Also eine kleine, ich sage jetzt mal, Unterbrechung kennen wir alle von bestimmten Medikamenten. Aber das ist ja dann in kürzer Zeit behoben und die Therapie kann dann sinnvollerweise fortgesetzt werden. Sie haben nach den Ursachen gefragt. Die sind wirklich sehr vielfältig. Das ist ein sehr kompliziertes System, was eigentlich durch diese Situation im Augenblick, aber auch schon vor 1-2 Jahren in den Blickpunkt geraten ist, weil bis dato die Apotheken immer wieder geschafft haben, irgendwie die Versorgung auch sicherzustellen. Ohne da jetzt draußen eine ausführliche Analyse zu machen, möchte ich eigentlich 3 wichtige Gründe nennen. Der erste wichtige Grund ist die erhöhte Nachfrage. Es gibt in einigen Bereichen, denken Sie an, Sie hatten selber das Beispiel der GLP-1-Rezeptoragonisten genannt, eine neue, wenn Sie so wollen, Therapiemöglichkeit des Übergewichts, der Adipositas, wo anstatt jetzt das nur für die Menschen mit Diabetes einzusetzen, jetzt auch eine große Menge von anderen Patientinnen und Patienten oder Menschen, die ihr Übergewicht bekämpfen wollen, dazugekommen sind und auf einmal eine Nachfrage entstand, die mit dem Bedarf, der vorher vorhanden war, in keiner Weise übereinstimmt. Jetzt muss ich dazu sagen, Sie haben es vielleicht gehört von der Firma Lilly in Alzey, dass so eine Fabrik mal soeben 1,2 Milliarden kostet und 3 bis 4 Jahre braucht, bis sie steht. Also zu sagen, wir reagieren dann mal ganz schnell und produzieren einfach ein bisschen mehr, das ist kaum möglich. Und es braucht einfach eine bestimmte Zeit, um das zu machen. Ein zweites Problem sind die Lieferketten. Die meisten Menschen denken ja, gut, also da wird das Arzneimittel produziert und dann ist damit eigentlich alles erledigt. Was ist mit den Blistern? Was ist mit den Beipackzetteln? Was ist mit den Verpackungen? Was ist mit den Pens? Das eine wird in Italien hergestellt, das andere in China, das dritte in Frankreich. Der Beipackzettel wird dann gedruckt in Portugal. Das alles muss dann zusammengepackt werden und in Deutschland ankommen. Wenn eine dieser kleinen Lieferketten reißt, also zum Beispiel der Beipackzettel nicht gedruckt werden kann, Papiermangel, ne? Hat der eine oder andere schon von gehört. Was passiert dann? Dann kann die ganze Charge, die ganze produzierten Medikamente nicht ausgeliefert werden, weil kein Beipackzettel dabei ist. Und schon haben wir das Problem, weil wir zum Beispiel bei Paracetamolsaft oder so bei den Kindern hatten. Da standen die Fläschchen nicht zur Verfügung teilweise, da stand der Beipackzettel nicht zur Verfügung. Da waren einige Leute, die dann auf einmal einen französischen Beipackzettel in ihrer Packung gefunden haben, weil es sicher nicht gut ist, weil dann gar nicht genau nachvollzogen werden kann, was da drin ist. Und ja, die unzureichenden Produktionskapazitäten, die beruhen einfach darauf, dass inzwischen von den Wirkstoffen her, also die Grundstoffe, aus denen die Medikamente gemacht werden, 70% aus China und Indien nur noch kommen und die Herstellungsproduktion in anderen Ländern gar nicht mehr vorhanden ist. Mit anderen Worten, wir sind sehr abhängig von diesen Herstellern und wenn da irgendetwas passiert, ein Brand oder denken Sie an den Suezkanal oder so etwas, dann ist man im Augenblick in dem Problem, weil man das nicht schnell irgendwo anders produzieren kann und darauf warten muss, dass das dann doch über Container Hamburg oder wie auch immer angeliefert wird. Also ich habe jetzt nur mal ein paar kleine Beispiele genannt, wie differenziert die ganze Situation ist und wie schwierig dann zu lösen.
Was haben dann Apotheken vielleicht noch für Möglichkeiten, Medikamente trotzdem zu beschaffen? Also oder beim echten Lieferengpass vielleicht auch nicht mehr so viele?
Nee, also es ist wirklich ein Kreuz, wie wir sagen, als Apothekerinnen und Apotheker, dieses ständige Rumtelefonieren hinzugehen und die Medikamente bei verschiedensten Großhändlern nachzufragen, ob nicht doch noch irgendwas da ist, aus dem Ausland Medikamente zu bestellen, direkt von anderen Herstellern zu versuchen, etwas zu bekommen. Das ist das tägliche Brot im Augenblick in der Apotheke, um irgendwie die Patientinnen und Patienten zu versorgen. Lassen Sie mich beim Bereich Diabetes nochmal ein anderes Beispiel nennen, was uns sehr viel Sorgen macht, dass wir eine Menge Patienten auf die Wartelisten setzen müssen. Das heißt, wir können den Patienten nicht garantieren, in einer absehbaren Zeit die Medikamente zu bekommen und die werden dann entsprechend verständigt. Sie können sich vorstellen, dass solches System zu vermitteln sehr schwierig ist, die Patienten da kaum akzeptieren können und auf der anderen Seite aber auch viel Verwaltungsaufwand in der Apotheke auslöst und insofern für alle wirklich Unzufriedenheit hervorhebt. Um vielleicht noch eine andere Frage zu beantworten, wie kann das denn sein, dass ich einen Bruder, Schwester, Tante in Baden-Württemberg habe und die bekommt das noch und ich wohne in Nordrhein-Westfalen und wir kriegen nichts? Das hat damit zu tun, dass die Hersteller in der Auslieferung kontingentieren. Also die einzelnen Bundesländer, Großhändler bekommen nur ein bestimmtes Kontingent und wenn das aufgebraucht ist, dann ist das aufgebraucht. Und das Kontingent richtet sich nach dem Verbrauch, der vorher in dem Bundesland vorhanden war und wird natürlich entsprechend prozentual reduziert, wenn ein Mangel da ist. Sodass es gut sein kann, dass in Baden-Württemberg noch das Medikament gerade vorhanden ist, wird dann natürlich auch irgendwann ausverkauft, in Nordrhein-Westfalen aber schon seit 2 Wochen nicht lieferbar ist. Und dann zu Recht die Patientinnen und Patienten sich fragen, was läuft hier eigentlich? Werden wir hier nicht bevorzugt und die anderen benachteiligt oder wie ist was? Also auch da viel Erklärungsbedarf und kaum Möglichkeiten der Apotheke, daran etwas zu ändern.
Ja, also für mich auch ein interessanter Einblick in die Arbeit von Apotheken. Kommen wir doch noch mal kurz zurück auf die Zusammenarbeit von BAK und DDG. Ich habe gelesen, dass die Kommission auch an der Erarbeitung der nationalen Versorgungsleitlinie Typ 2 Diabetes beteiligt war. Welche Aspekte hat die Kommission denn da eingebracht oder auch vor allem die Apotheker dann?
Ja, da sprechen Sie mich ganz persönlich an, weil ich selber in der Leitlinienkommission war. Für uns aus der Kommission haben wir zwei große Punkte eingebracht, die ich herausheben will. Natürlich an der Gesamtleitlinie auch mitdiskutiert und mitgeschrieben, aber zwei Punkte waren uns besonders wichtig. Der eine Punkt, der liegt mir sehr am Herzen, und zwar ist das die partizipative Entscheidungsfindung. Ein ganz neues Kapitel, der in Leitlinien aufgeschlagen wird, in dem festgestellt wird, nicht wir als Apothekerinnen und Apotheker, Ärzte und Ärztinnen wissen, was für den Menschen richtig ist, entscheiden und bitte tu das so. Und wenn du das nicht so tust, bist du nicht mehr mein Freund, sondern dass es gleich auf gleicher Augenhöhe geschieht. Dass wir mit dem Patienten besprechen, was ist die beste Lösung, was schlage ich Ihnen vor. Bei diesem Vorschlag sollten auch Alternativen erwähnt werden. Man einigt sich mit dem Patienten zusammen, wie die Therapie dann aufgesetzt wird und führt regelmäßige Gespräche, auf das die Einigung auch zu dem entsprechenden Erfolg geführt hat. Und ich möchte noch eins besonders hervorheben. Das bedeutet auch, dass man akzeptiert, wenn der Patient Nein sagt. Wenn er sagt, ich möchte das anders. Ich habe und auch jeder Arzt nicht das Recht, dem Patienten vorzuschreiben, was er zu tun hat. Sondern wir müssen uns gemeinsam einigen, was für ihn die beste Lösung ist und wie er das in seinem privaten Umfeld umsetzen kann und will. Und diese ganze Rede von, dass Medikamente weggeschmissen werden, die Patienten ihre Medikation nicht vernünftig verwalten und Ähnliches, beruht nach meiner Einschätzung darauf, dass genau das, die partizipative Entscheidungsfindung, die gemeinsame Überlegung fehlt. Wenn der Patient schon vorher gesagt hätte, dann mache ich eh nicht, dann wäre die Dinge viel einfacher, weil dann könnte man besprechen, was ist denn eine vernünftige Alternative. Also das ist mir sehr wichtig und das ist wirklich ein Riesenfortschritt in der neuen Leitlinie. Und der zweite Punkt, den haben wir schon besprochen, nämlich die Medikationsberatung. Dass also sowohl Diabetesberaterinnen und Assistentinnen als auch andere Heilberufe gemeinsam mit den Arzt und Ärztin, dass es also ein großes Team ist, das hier den Patienten betreut, versorgt, mit ihm im Gespräch ist und dass man das einfach berücksichtigt. Und so steht die Medikationsberatung bei Polymedikation auch in der neuen Leitlinie als Hinweis. Hier haben die Patienten die Möglichkeit und auch der Arzt auf die Kompetenz des Apothekers oder der Apothekerin zurückzugreifen. Das war uns als Kommission ganz wichtig. Lassen Sie mich das mal einfach sagen. Wenn ein Arzt ein kardiologisches Problem hat, ein Hausarzt, dann ist das Normale, dass er zum Kardiologen überweist, oder?
Ja, das hoffe ich. Ja.
Wir haben einen Arzneimittelfachmann, einen studierten Arzneimittelfachmann. Warum überweist der Arzt nicht an den Arzneimittelfachmann die Fragen, für die er eigentlich ausgebildet ist und, ja, ich sag mal, benutzt dessen Kompetenz, um auch selber eine bessere Arbeit abzuliefern? Ist mir bis heute unverständlich. Also ich glaube, wenn man das so sieht, dann wird ganz deutlich, die Hilfe oder die Unterstützung des Apothekers für den Arzt im Rahmen Medikationsberatung, Medikationsmanagement, kann doch sehr zielführend sein und qualitätsgesichert. Ist ja nicht irgendjemand, sondern der hat wie der Arzt sehr lange studiert, um diese Erfahrung und diese Kenntnisse zu haben und die sollte man nutzen.
Und ich glaube fast, dass das den Patientinnen und Patienten durchaus klar ist. Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, wenn ich irgendwas verschrieben kriege und in der Praxis das eben noch vielleicht noch nicht ganz richtig verstanden habe und das auch wieder hektisch ist, dann weiß ich, wenn ich jetzt in die Apotheke gehe, da werde ich nochmal gut beraten. Also die Erfahrung habe ich gemacht und bin mir wahrscheinlich nicht die Einzige, denke ich mal.
Sehr schön, dann wollen wir hoffen, dass viele diesen Podcast hören.
Ja, noch eine Frage zu den Leitlinien. Ist denn die Mitarbeiter an weiteren Leitlinien geplant? Steht da was an?
Ja, wir arbeiten weiter an den Leitlinien. Wir haben gerade die nicht-medikamentöse Therapie gemeinsam abgeschlossen. Die wird jetzt im Frühjahr publiziert. Und auch die weiteren Punkte, zum Beispiel der Punkt Kooperation der Heilberufe untereinander, wird noch ein eigenes Kapitel geben. Auch da werden wir dann intensiv dran mitarbeiten.
Und mitarbeiten tun Sie ja auch schon als Kommission an weiteren Arbeitsgruppen der DDG. Ne? Ich habe auf der Seite direkt gefunden, Mitarbeit an der Arbeitsgruppe Diabetes und Migranten und an der AG Diabetes, Umwelt und Klima. Und Sie selbst sind ja auch noch in der AG Diabetes und Prävention aktiv. Wie sind denn gerade diese Themen mit der Arbeit von Apothekerinnen und Apotheken verbunden?
Also ich denke, Migration und Flüchtlinge sind ein ganz wichtiges Thema für unsere Gesellschaft. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Die letzten Tage und oder Woche haben wir sehr deutlich gezeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Und wir sind in der Kommission, aber auch darüber hinaus der Meinung, dass jeder Mensch in Deutschland ein Anrecht auf eine nötige medizinische Versorgung besitzt. Dass da man nicht unterscheiden sollte, sondern dass das einfach sinnvoll ist. Sich im deutschen Gesundheitswesen zurechtzufinden, ist aber schon vor Geübte schwierig. Wenn man da einen anderen Hintergrund hat, also kulturell und auch sprachlich sich schwer verständlich machen kann, ist das nochmal besonders schwierig. Und da kann die Apotheke eine Menge helfen. In jeder Apotheke gibt es inzwischen Beipackzettel, Broschüren, Hinweise in sehr vielen Sprachen. Eine sehr positive Hilfe dann, merken wir immer wieder in dem täglichen Umgang. Und auch haben wir inzwischen, ich habe keine genaue Zahl, aber es sind über 30% Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in der Apotheke, die in einer ganz anderen Weise dann auch das aufnehmen können, sprachlich verbessert rüberbringen können. Also hier kann die Apotheke wirklich wesentlich helfen. Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, ist der Klimawandel. Laut Weltgesundheitsorganisation die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit, um das mal ganz deutlich zu sagen. 5% der Gasemissionen in Deutschland werden vom Gesundheitswesen produziert. Also hier zu überlegen, wie kann man etwas machen, ist ein dringender Handlungsbedarf. Man sollte wirklich jetzt das anpacken. Das ist nicht von einem oder Einzelnen, sondern sollte von uns allen angefasst werden. Und wir als Arbeitsgemeinschaft Diabetes, Umwelt und Klima, wir möchten natürlich vor allen Dingen im Bereich Diabetes etwas tun. Ich gebe mal zwei Beispiele. Das eine ist, wie sollen sich Menschen mit Diabetes in Hitzeperioden verhalten? Was ändert das an der Medikation, an der Wirkung der Medikamente, an der Lagerung der Medikamente und so weiter? Hier wirklich Hilfe und Unterstützung zu bieten. Und der zweite große Bereich, wo wir sehr aktiv sind, ist, was geschieht mit dem ganzen Müll, den wir produzieren? Wir haben mal freundlicherweise Patientinnen und Patienten Typ 1 gebeten, mal für einen Monat ihre Sachen zu sammeln. Da kam eine Riesenkiste von einmal Produkten zusammen, was eigentlich Elektroschrott ist, besondere. Da landet alles im Hausmüll und hier werden Ressourcen verschwendet. Aber auf der anderen Seite wird hier auch kein geschlossenes System des Recyclings eingesetzt. Und wir tun im Augenblick in Gesprächen mit der Industrie alles, dass neue Konzepte erarbeitet werden, um das möglich zu machen. Und ich denke mal, das sind zwei Punkte, die den Fußabdruck deutlich reduzieren könnten und wo man daran weiterarbeitet. Und wir bitten natürlich alle Patientinnen und Patienten, hier auch mitzuhelfen und zu überlegen, wie man durch eine bestimmte Handhabung, Entsorgung auch Fortschritte erzielen kann.
Dann kommen wir nochmal auf ein ganz, ganz anderes Thema oder vielleicht auch nicht, denn da geht es ja durchaus auch um Gesundheit, denke ich mir zum Teil. Und zwar sind Sie ja sehr engagiert für NETZ, einen Verein, der sich für Menschen in Bangladesch einsetzt. Können Sie kurz schildern, was NETZ genau macht und wie Sie selbst sich engagieren? Und schon mal als Information an alle Hörerinnen und Hörer, wir nehmen natürlich die Website von NETZ auch in die Shownotes, sodass man sich da auch nochmal weiter informieren kann.
Ja, da bin ich Ihnen jetzt besonders dankbar. Das ist natürlich eine Herzensangelegenheit. Ich bin seit jetzt über 35 Jahren in dieser Arbeit, in der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Land Bangladesch, wo es leider einmal sehr viele Menschen gibt, die in extremer Armut leben. Das ist der eine Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt ist, dass diese extreme Armut sich noch verschlimmert durch den Klimawandel. Wir selber haben, ich sag nur Ahrtal oder andere Dinge, punktuell solche Katastrophen erlebt. Bangladesch erlebt seit Jahren in den letzten Jahren immer intensiver diese Flutkatastrophen. Und die Menschen müssen sich sowohl, was die Produktion von Lebensmitteln als auch was ihr Leben, also Wohnen und Einrichtung, auf diese Situation einstellen. Und das ist unser Schwerpunkt, hier dafür zu sorgen, dass Familien, die in extremer Armut leben, Stück für Stück eine Möglichkeit bekommen, eigenständig kleine Verdienstmöglichkeiten sich zu schaffen und damit dann unabhängig auch ihr Leben zu gestalten. Extremarmut heißt, dass eine Mahlzeit am Tag nicht garantiert ist. Und wir wünschen uns also, dass diese Familien in relativ kurzer Zeit mindestens 3 Mahlzeiten am Tag dann haben. Und das wird begleitet für ein Programm für die Kinder, also dass sie auch Schule besuchen können, weil die Kinder aus den extrem armen Familien leider schon in sehr jungen Jahren anfangen müssen zu arbeiten und damit keine Möglichkeit haben, Schule zu besuchen. Und der Zugang zu Rechten, Menschenrechten, Beteiligung als Bürger und Bürgerinnen ist dann der dritte Schwerpunkt. Und alles zusammen führt dann wirklich zu einer Verbesserung. Und da schließt sich dann der Kreis, genau wie Sie das sagen, nämlich einmal, dass wir Verantwortung übernehmen für die Folgen des Klimawandels und Menschen, die da besonders von getroffen sind. Denn leider ist der menschengemachte Klimawandel ja vor allen Dingen von uns Industrieländern auch gemacht. Und zum anderen ist das natürlich die Voraussetzung, damit jemand sich gesund und entsprechend ernährt auch entwickeln kann. Gerade die Kinder leiden unter enormen Defiziten, wenn sie eben in dieser extremen Armut sonst aufwachsen. Und insofern schön, wenn Menschen sich dafür interessieren und die Dinge auch fördern.
Und können Sie da auch noch spezifische Kenntnisse als Apotheker einbringen oder spielt das da eher eine untergeordnete Rolle, Ihr Beruf?
Also man kann mit Freude sagen, dass die Versorgung mit Arzneimitteln in Bangladesch relativ gut organisiert ist. Sie haben auch eine eigene Arzneimittelindustrie, die qualitätsgesicherte Medikamente herstellt. Also es ist kein Mangel vorhanden, sondern es geht mehr um die Überlegungen, wie können Menschen mit ihren eigenen Kräften dann diese Probleme überwinden. Und ja, Sie haben recht, da gibt's schon eine Verbindung. Nämlich mit der partizipativen Entscheidungsfindung. Nämlich die Frage, ähnlich wie bei unseren Patientinnen und Patienten, welche Kapazitäten, Möglichkeiten, Wünsche habt ihr denn eigentlich? Was könnt ihr selber machen? Was könnt ihr selber verändern? Welche Kapazitäten habt ihr, wenn euch geholfen wird? Wenn die Grundvoraussetzungen stimmen? Und das ist faszinierend, dass so viel Kraft und Möglichkeiten Menschen selber haben, an Dingen zu arbeiten, wenn man ihnen die Chance gibt. Und das ist eigentlich genau der Ansatz, den ich eigentlich dort gelernt habe und den wir dann gut in die Fragestellung hier auch mit einbringen konnten. Also so ein Lernen und doch auch Geben ist so eine Wechselwirkung, die auch für mich sehr bereichernd ist.
Herr Krüger, kommen wir zur dummen Frage, die wir vor einiger Zeit eingeführt haben. Hier kommt Ihre dumme Frage.
Dumme Frage.
Sind Sie eigentlich ein Krämer bzw. Gewürzkrämer oder finden Sie, dass eine andere Beschreibung besser auf Sie zutrifft?
Jetzt weiß ich gar nicht, ist das eine dumme Frage oder eine konkrete Frage? Also ich will mal beides in Anführungsstrichen beantworten. Ich war 44 Jahre lang in Krefeld praktisch tätiger Apotheker und um die Weihnachtszeit war ich tatsächlich ein Gewürzkrämer. Also die Gewürzkräuterzeit für Spekulatius, Printen, Marzipan gab es auch damals und noch heute in der Apotheke. Nicht das Rosenwasser zu vergessen und Ähnliches. Also das war immer so eine schöne Zeit, weil dann auch die Patientinnen und Patienten mit Plätzchen nachher kamen. Da muss ja eine Kostprobe dann auch entsprechend vorhanden sein. Der Rest der Zeit, wenn Sie nach dem, wie sieht man sich selber, sagen, würde ich eher Kümmerer sagen, dass sich die Menschen mit kleinen und größeren Problemen einfach in der Apotheke eingefunden haben und dann so rheinisch, sag mal, was soll man denn da machen? Ne? Einfach das Gefühl da war, man kann als Mensch und Apotheker Fragen beantworten, Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und so im gegenseitigen Abschätzen und Wertschätzen dann auch zu guten Lösungen kommen.
Nochmal zur Auflösung, also Apotheker, die Übersetzung ist dann Krämer oder Gewürzkrämer, habe ich nachgeguckt und dachte, da frage ich mal nach.
Ist ja eine alte Tradition, eine uralte Tradition und wir hatten ja früher keine Arzneimittel, sondern pflanzliche und mineralische Produkte, aus denen die Arzneimittel dann hergestellt wurden. Sie kennen heute immer noch die Homöopathie oder so, die auf diese Dinge zurückgreift, aber auch die Pflanzenstoffe. Jeden Abend ist der Fernseher ja voll von Werbung, wo Medikamente dargestellt werden, die aus Pflanzen hergestellt werden. Insofern ist das nach wie vor ein wichtiger Punkt und auch eine Tradition in der Apothekerschaft.
Ja, Herr Krüger, dann vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, die wirklich tiefen Einblicke, zumindest für mich, in die Rolle der Apotheken bei der Versorgung von Menschen mit Diabetes.
Vielen Dank Ihnen. Fand ich ein sehr schönes und interessantes Gespräch.
Das war O-Ton Diabetologie, dieses Mal mit dem Apotheker Manfred Krüger. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Bedanken möchte ich mich bei allen, die an diesem Podcast mitarbeiten. Das sind Günter Nuber, Nils Kreff, Christian Duda, Anna Romalis und Gregor Hess.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We Care for Media Solutions.